Ich möchte heute über die Jahreslosung predigen. Ich weiß nicht, hattest du darüber gepredigt? Gut, dann kriegt ihr heute eine andere Perspektive auf denselben Vers. So, ich hab's wieder fast, ich dachte mir so irgendwann mal so, vielleicht hat der Jürgen drüber gepredigt. Aber ist egal, dann haben wir so verschiedene Blickwinkel drauf und wir werden sehen, das Wort Gottes ist sehr reichhaltig, oder? Freue ich mich sehr drauf. Das heißt, ihr werdet auch ein paar Infos wahrscheinlich doppelt haben, so ein bisschen um den, warum dieser Vers da ist. Aber ich möchte trotzdem mit euch diesen Vers nochmal lesen und dass wir da nochmal einsteigen. Ich möchte auf ein paar Aspekte dieser Aussage eingehen, die in diesem Vers steht. Okay. In 1. Mose 16, Vers 13 steht, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Ich persönlich feiere diesen Vers sehr und wir haben das gerade auch im letzten Lobpreislied eigentlich schön gesungen, nämlich diese Sehnsucht nach Gott, diese Sehnsucht nach ihm, nach diesem Gott, der uns sieht, so der da ist. Wir haben nach ihm hergesehen, also das sagt Hagar hier, kommen auch gleich dazu, wer Hagar ist. Ihr habt es wahrscheinlich auch letzte Woche gehört. Ich mach's trotzdem nochmal kurz, damit wir das nochmal frisch im Kopf haben. Ich möchte das kurz mal hier highlighten. Dieses, du bist ein Gott, der mich sieht. So, ich möchte gleich noch ein bisschen in die Tiefe da gehen, was das bedeutet. Aber erstmal die Frage, wer war Hagar eigentlich? Wir haben das letzte Woche gehört, wir werden es heute nochmal hören. Hagar war die Magd Sarahs. Sarah und Abraham, ein Ehepaar, das wir sehr gut kennen aus der Bibel, die einen Kinderwunsch hatten, der lange, lange unerfüllt gewesen ist. Und Sarah hatte diese Magd Hagar da und hat gesagt, okay, wenn schon Gott nicht diese Verheißung erfüllt, dass wir viele Kinder haben werden, dann möchte ich zumindest die Hagar dem Abraham geben, dass sie ein Kind gebiert. So, jetzt ist das für unsere Ohren, klingt das immer echt gruselig so, ja. Sie war eine Magd, also eigentlich eine Sklavin, sie musste das tun, was ihre Herrin von ihr wollte. Für unsere Ohren ist das schwer erträglich, das zu hören. So, ja, zu sagen, okay, ich gebe sie einfach dahin und dann gebiert sie ein Kind. Hagar hatte keine andere Wahl und aber für diese Zeit war es normal, dass man Sklaven hatte. Es war normal, dass man Leute in seinem Dienst hatte, denen man sagen durfte, was sie tun sollten und was nicht. Für uns heute in dieser Zeit, und ich bin sehr dankbar dafür, ist es nicht mehr so. Jedenfalls nicht in unseren Breitengraden. Es ist immer noch ein Problem in anderen Ländern. Und Hagar bekommt diesen Sohn Ismael. Sie bekommt einen Sohn geschenkt, der Ismael heißt. Abraham liebt auch seinen Sohn Ismael. Wir werden später, als Abraham dann eines Tages gestorben ist, heißt es, dass sowohl sein Sohn Isaak, der dann das Kind der Verheißung war, das, was Gott vorhergesagt hatte, dass er kommen würde, und Ismael gemeinsam an dem Grab stehen von Abraham. Ihn gemeinsam beerdigen. Also diese Beziehung scheint nicht komplett abgebrochen zu sein. Warum nicht komplett abgebrochen? Hagar ist nämlich so glücklich über ihren Sohn, dass sie anfängt, das ist ein großer Fehler, die Sarah damit aufzuziehen, sie zu ärgern, dass sie keine Kinder bekommen kann. Und Hagar ist sehr stolz darauf, ihren Ismael zu haben. Als Sarah dann doch, ich kürze das sehr ab, schwanger wird, dann doch ein Kind gebiert, dann doch den Isaak bekommt, kommt sie zu dem Entschluss, wir können Ismael und Hagar hier nicht mehr behalten. Abraham, schick sie fort. Und das gleicht eigentlich fast einem Todesurteil. Schick sie fort, weg mit ihnen aus unserem Land, weg mit ihnen aus unserem Stamm hier. Das ist eine sehr unsympathische Art und Weise, wie ich finde. Und sie schicken sie raus und Hagar geht mit ihrem kleinen Ismael raus in die Wüste und sie ist kurz vorm Sterben und in dieser Zeit ruft sie nach Gott, ruft ihm um Hilfe an. Gott öffnet ihre Augen, zeigt ihr einen Brunnen und sie kommt zu diesem Entschluss, du bist der Gott, der mich sieht. So, das ist sehr kurz zusammengefasst, die Geschichte. Lest das gerne mal nach und so. Ich sag euch ganz ehrlich, Abraham hat hier einen riesen Fehler gemacht, ja, der bis in unsere heutige Zeit hineinwirkt, muss man sagen. Sie wegzuschicken, diese Trennung da reinzugeben und so. Und dennoch ist diese Geschichte, das ist ja das, was wir in der Bibel lieben, oder? Wir lieben es an der Bibel, dass sie so ehrlich ist. Sie beschönigt nichts, gar nichts. So, hier diese Geschichte ist manchmal sehr schwer verdaulich. Sehr schwer verdaulich. Und aber dieser Schlusspunkt, dass Gott da ist und Hagar sagen kann, du bist der Gott, der mich sieht. Du siehst mich in der Lage, in der ich bin. Du bist der, der mich jetzt gerade wieder gerettet hat. Das ist stark. Und für mich ist dann die Frage, okay, dieser Gott, der uns sieht, haben wir dieses Bewusstsein, dass wir einen Gott haben, der uns sieht? Und ich meine jetzt nicht in diesem Zusammenhang von pass auf, kleines Auge, was du siehst und so weiter, weil der Vater im Himmel schaut herab auf dich, so nicht, sondern eher dieses Gott, der uns sieht und liebt. Gott, der uns anschaut und sagt, du bist mein Geschöpf, du bist mein Kind. Und das ist letzten Endes die Frage, die wir uns so stellen dürfen. Wer sind wir in seinen Augen? Und wir kommen schnell zu diesem Ergebnis, wir sind seine Kinder. So, und Gott schaut uns gerne an, weil wir seine Kinder sind, weil wir seine Geschöpfe sind, weil er uns liebt, weil wir für ihn wichtig sind. In 1. Johannes 1, Vers 12 steht ja dieser bekannte Vers, so viele ihn aber aufnahmen, also Jesus aufnahm, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So, ja, Kinder Gottes zu sein. Hier steht, dass wir dieses Recht haben, seine Kinder zu sein, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir zu Gott gehören. Und Hagar, die in dieser Wüste war und ganz alleine mit ihrem Sohn da war und verzweifelt war, erlebte, dass Gott auf sie schaute und nicht nur da auf sie schaute und sie im Stich ließ, sondern handelte. Er griff ein in ihr Leben, weil er meinte, du bist mir kostbar, dein Kind ist kostbar für mich, ihr beide. So, du hast mich um Hilfe angerufen, hier bin ich helfe dir. Und für uns mag das oftmals so eine Basic-Info sein, dass wir sagen, okay, ja, ich hab's doch langsam verstanden, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich habe das schon tausendmal gehört, ich habe es schon tausendmal gesungen, dass ich ein Kind Gottes bin. Und dennoch ist dieser Punkt in unserem Leben so oft angegriffen. Dennoch ist dieser Punkt immer wieder mal in unserem Denken in Frage gestellt. Wisst ihr, es gibt eigentlich keine höhere Berufung, die ein Mensch haben kann, als sich Kind Gottes nennen zu dürfen. Diese Bestimmung zu haben, dass wir das sein dürfen, was Gott über uns ausspricht. Die Grundlage von allem, was wir tun, die Ausgangslage zu verstehen, wir sind seine Kinder und du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der da ist, der sich für mein Leben interessiert. Und der uns gebrauchen will, weil er sich für uns interessiert. Also es ist Wahnsinn und es ist gut. So, Gott, der Erschaffer von Himmel und Erde. Gott, der alles entstanden hat lassen. Und Gott, der langsam zum Zorn ist, der vergibt und der liebt. Er hätte ja auch sagen können, ja Hagar, so, jetzt hast du das davon. Hättest du Sarah mal nicht geärgert damals, dann wärst du jetzt nicht hier in der Wüste gewesen. Wärst du mal ein bisschen netter gewesen. Jetzt musst du das tragen, was du selber vermasselt hast. Aber das macht Gott nicht an dieser Stelle, sondern er hört ihren Hilferuf und reagiert darauf. So, Gott, ich glaube, Gott war nicht glücklich darüber, was Hagar mit Sarah gemacht hat. Hundertprozentig nicht. Aber Gott war auch nicht glücklich darüber, was Sarah mit Hagar gemacht hat. So, müssen wir uns bewusst sein, so, ja. Und dennoch ist er da. Egal, was sie getan hat. Er ist da mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Kraft. Wir müssen uns auf das stellen, was Gott über uns ausgesprochen hat. Wir müssen uns auf dieses Bewusstsein stellen. Okay, wir sind seine Kinder. Und es ist egal, was dein Kopf dir da manchmal sagen möchte. Es ist egal, wenn du irgendwie anfängst, darüber nachzudenken, ich habe das und das falsch gemacht. Jetzt muss ich vielleicht erstmal wieder durch Leistung Gott irgendwie gefallen oder so. Nee, darum geht's nicht. Gott ist da und sagt, okay, du bist geliebt, so wie du bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Ich bin da, ich sehe dich so, wie du bist, so, wie es dir gerade geht. Ich sehe dich genau in deiner Situation. Ich weiß, was gerade bei dir los ist. Und dieses Wissen, dass Gott auf uns schaut, das was das mit deinem Denken macht, ist dann die Frage. Was hast du für ein Gefühl dabei, wenn du daran denkst, dass Gott auf dein Leben schaut? Und ich glaube, dass viele von uns manchmal denken, okay, wenn Gott auf mein Leben schaut, dann kann er ja eigentlich nur enttäuscht sein. Dann kann er ja nur sagen, okay, du könntest mehr machen. Du kannst noch viel, viel mehr für mich leisten. Du kannst noch viel mehr für mich tun. Aber letzten Endes zeigt uns die Bibel aber ein ganz anderes Bild von Gott. Die Bibel zeigt uns, dass Gott auf uns mit liebenden Augen schaut. Dass er auf unser Leben schaut. Ja, er ist nicht immer zufrieden mit all dem, was wir machen. Oder was wir nicht machen. Ja? Es geht ja nicht nur um das, was wir machen, sondern auch, was wir nicht machen. So, ne? Also er schaut auf unser Leben und ja, es ist nicht immer alles perfekt. Aber glaubt nicht, dass dieses Denken von, okay, das könnte mehr sein oder das müsste vielleicht weniger sein und hier müsste ich besser sein oder sowas, dass das Gottes Sicht auf dich in irgendeiner Art und Weise ändert. Weil sein Blick auf dich ist mit 100% Liebe. Und da ist nichts anderes da, als das, wenn er auf dich schaut. Liebe. Und ja, und Liebe und Gerechtigkeit, das sind zwei Paar Schuhe, das weiß ich so, ne? Ja, wir wissen das, wir können Fehler machen, wir können falsch liegen und all das, und aber Vergebung ist jeden Tag neu, wenn wir uns an Gott wenden und ihm sagen, okay, hier sind wir, schau in mein Leben, prüfe mich auf Herz und Nieren und all das, hey, das können wir machen, aber das ändert immer noch nichts an seinem Blick. Das heißt, du kannst der gerechteste Christ von allen sein, das ändert nichts an seinem Blick, aber du kannst auch der schlimmste Verbrecher aller Zeiten sein, das ändert nichts an seinem Blick auf dich in diesem Moment. Liebe ist da, 100%. Er zieht nichts ab. Und das ist für uns manchmal nicht verständlich, weil es diese göttliche Liebe ist, die alles übersteigt. Und er schaut in diesem Moment auf Hagar, die sich nicht gut benommen hat vorher, aber die auch nicht, ja, sie hätte nicht dort sein dürfen, wo sie gerade in dieser Situation ist. Aber sein Blick auf Hagar hat sich nie geändert, nämlich, dass er sie liebt. Das steht unterm Strich. Und diesen Blick, der ist so wichtig für unsere Gesellschaft heutzutage. Wir, die wir alle immer wieder versuchen, uns über das, was wir tun, zu definieren, anstatt mehr über das zu definieren, was wir sind. So, und da können wir Christen einen Platz einnehmen, der total wichtig ist, diesen Platz einzunehmen, zu sagen, okay, ich verstehe, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich zu 100% geliebt bin und dass ich hier mit ihm zusammen sein darf. Dass ich einen Gott habe, der nicht irgendwo fern in einer Galaxie auf irgendeinem Wölkchen sitzt und sich gar nicht interessiert für das, was er hier erschaffen hat, sondern der genau auf unser Leben schaut, und sagt, okay, hey, ich sehe dein Leben, ich sehe deine Umstände, ich sehe, wie es dir jetzt gerade geht, ich sehe deine Erfolge, ich sehe deine Niederlagen. Ich sehe da, wo du Schritte im Glauben gegangen bist und ich sehe da, wo du dich vielleicht nicht getraut hast, von mir zu erzählen. Ich sehe das alles und dennoch ändert es nichts an seiner Liebe für uns. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, wo wir verstehen, okay, wir haben diesen Blick auf uns von Gott. Und wir können nur demütig werden in diesem Moment. Wir können nichts anderes machen, als so demütig zu sagen, Jesus, danke, dass du mich so liebst, wie ich bin. Danke, dass ich mir das nicht erarbeiten muss, sondern dass es da ist. Danke, dass du wirklich mein Leben in deiner Hand genommen hast, dass du es formst. An diesem Punkt können wir stehen. Hagar dankte Gott dafür, dass er sie gerettet hat in diesem Moment. Wie oft hat Gott uns gerettet manchmal? Manchmal ist es vielleicht sogar gar nicht bewusst, wo er uns mal retten musste oder so. Ne? Ich bin mal gespannt so auf das Highlight-Video von all den Unfällen, die ich hätte haben können, wenn er nicht eingegriffen hätte. Ich weiß nicht, ob es Videos gibt im Himmel, aber zumindest gibt es irgendetwas, wo er mir mein Leben zeigen wird. So, ne? Wird spannend. Und dann werde ich auch viele Sachen sehen, die will ich gar nicht nochmal sehen. So, ja, das weiß ich auch. Aber es geht halt um letzten Endes darum, zu wissen, wer man in Christus ist. So, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Und das ist immer wieder dieser Punkt. Was machen wir denn jetzt daraus? Okay, wir haben einen Gott, der uns sieht. Wir verstehen, okay, er sieht mit Liebe auf unser Leben. Dieser Blick, den Jesus auf uns hat, der muss in uns sichtbar sein. Und da sind wir genau an diesem Punkt. Wie schauen wir auf das Leben von anderen Menschen? Wir verstehen, Gott schaut auf uns. Wir verstehen, er interessiert sich für unser Leben. Er liebt uns und möchte wirklich das Beste für unser Leben. Und das Beste für unser Leben ist nun mal er selbst. So, und dann, wie schauen wir auf andere Menschen? Das ist dann letzten Endes die Frage. Weil wir sind verbunden mit Gott. Wir verstehen, okay, Gott, ich bin bei dir sicher. Ich bin bei dir in guten Händen. Ich bin derjenige, ich kann im größten Schlamassel stecken, aber ich weiß, du bist da. Oftmals wissen wir es. Manchmal wissen wir es auch nicht. Dann brauchen wir andere Leute, die uns daran erinnern, dass es so ist. Aber das ist total wichtig. Und dennoch geht es dann letzten Endes darum, dass andere Menschen, die Jesus nicht kennen, die oft alleine kämpfen, die nicht wissen, dass da ein Gott ist, der sie sieht. Wisst ihr, wo sie erleben können, dass Gott sie sieht, ist, wenn wir anfangen, sie zu sehen. So, wenn wir Menschen, die wir Jesus kennen, anfangen, andere Menschen zu sehen, werden diese Menschen erleben, dass sie von Gott gesehen werden. Weil da Menschen sind, die sich für sie interessieren, weil da Menschen sind, die das Beste für ihr Leben wollen. Die, wo wir sagen, okay, hey, wo können wir helfen als Gemeinde? Wo können wir eintreten als Gemeinde? Wo sehen wir, wenn wir durch Fly gehen oder durch Hagen-Innstadt oder was auch immer gehen, wo sehen wir Menschen genau? Wo beobachten wir sie? Also nicht in so einer Psychoart und Weise, sondern wirklich in so einer Interesseweise so. Hey, wie ticken die Leute hier? Was braucht Hagen? Und hier sind wir genau an diesem Punkt so, wo viele Menschen glauben, dass sie unsichtbar sind, dass sie durch diese Welt gehen und von nichts und niemandem gesehen oder wahrgenommen werden. Und manchmal, sage ich ganz ehrlich, gehe ich durch die Stadt und mich interessiert es überhaupt nicht, was um mich herum passiert. So, ja? Also im gesunden Maße nicht. So, ja? So, also ich gehe durch die Stadt und mich tangiert es nicht wirklich, was ich sehe. Aber manchmal gehe ich auch sehr offen, mit offenen Augen durch die Stadt und ich sehe Punkte, wo ich denke, man müsste doch hier was machen. Man müsste doch diesen Menschen irgendwie begegnen. Und ich glaube, dass dieser Blick total wichtig ist. In 2. Korinther steht, falls ihr es nachlesen wollt, ich lese das jetzt nicht vor, in 2. Korinther 5, Vers 20 steht, dass wir Gesandte sind an Christi Stadt. So, das steht in diesen Vers drin. So, wir sind Gesandte an Christi Stadt, wir sind wie Botschafter für ihn. Wir sind wie Botschafter für den Gott, der uns sieht. So, und das ist die Sache so, was wir in Gottes Blick sehen, wenn Gott Menschen anschaut. Das ist letzten Endes das, wie wir Menschen anschauen sollten. Und das ist für uns herausfordernder, ja klar, weil wir Menschen nun mal Menschen sind und so weiter, klar. Aber wir können jedes Mal neu Gott einladen und sagen, hey, arbeite an meinem Herzen, damit ich die Menschen so sehe, wie du sie siehst. Ich muss sie so sehen, wie du sie siehst. Und wir merken immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dass er, und das sagt er ja auch zu Abraham an einer Stelle, dass er uns segnet, damit wir ein Segen sind. Und wir leben unter diesem Segen in dem Bewusstsein, dass da ein Gott ist, der auf unser Leben schaut und der uns anschaut in Liebe und uns helfen will, der uns Kraft geben will, Tag für Tag. So, und das ist das Bewusstsein, mit dem wir sind. Und nun sind wir auf einmal Gesandte an seiner Stadt. Diejenigen, die er sendet, die er gebrauchen will, um Menschen zu erreichen. Und ich sage dir eines, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unsere Augen anfangen, mal neu zu öffnen. Einfach ganz neu zu öffnen und zu sagen, hey Gott, ich will die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Und ich möchte sie wirklich so klar und deutlich sehen, wie du sie siehst. Ich möchte nicht einfach nur vorbeigehen. Das ist so wichtig. Es gibt Einsamkeit, das ist so groß momentan, ja, nach Corona sowieso, das haben wir mitbekommen. So, Einsamkeit ist so groß. Menschen, die auf der Straße leben, massig. Es gibt so viele Leute. Auf der Konferenz, wo ich letzte Woche war ein Sprecher aus dem Kongo. Und das ist total interessant. Das ist ein Nobelpreisträger gewesen, der Christ ist. Der hat den Friedensnobelpreis bekommen, heißt Dr. Denis Muk, ja, der Nachname ist schwierig, also Mukbeke oder sowas, ich weiß es nicht genau, wie der Nachname ist. Und er war ziemlich klar in seiner Botschaft, er ist Gynäkologe im Kongo und hilft den Frauen, die da verstümmelt worden sind und so weiter, also baut da richtig was auf, macht es unter Lebensgefahr. Supermann, super interessant, ihm zuzuhören, ich sag's euch. Und er hat gesagt, hey, für die Probleme unserer Welt, für die Probleme aus unserem Umfeld brauchen wir als Kirche eine Stimme. Wir brauchen eine Stimme dafür. Wir müssen dafür aufstehen. Und ich glaube, dass wenn wir sagen, okay, hey, das weltweite Leid, wie sollen wir das als kleine Gemeinde schaffen und so? Ja, werden wir nicht schaffen, aber was wir machen können, ist in unserem direkten Umfeld anzufangen, Segen zu sein. Und zu schauen, wie können wir dort Menschen helfen, in unserer unmittelbaren Nähe. Unsere Welt fängt vor der Haustür an. So, das ist es. Und Leute, Gott sieht uns, wir dürfen andere sehen. Ja, die er ebenfalls sieht, aber die sich nicht bewusst sind, dass da ein Gott ist, der auf ihr Leben schaut. Und ich bin so begeistert von diesem Jahresvers. Ein Bekannter von uns, von Nathalie und von mir, der hatte neulich da im Internet geschrieben, bitte lass das nicht nur ein schöner Spruch für einen Kalender werden. So, ne? Lass es nicht nur irgend so ein schöner Spruch sein, den man sich irgendwo hinhängt, sondern lass es etwas sein, was lebendig wird. So, was lebendig wird in unserem Alltag, dieses Bewusstsein, wir haben einen Gott, der auf unser Leben schaut, der reinschaut und uns zu 100% liebt und der von uns möchte, dass wir Menschen genauso sehen, wie er es tut. Und da, wenn du weißt, in deinem Leben, und ich weiß das sehr genau bei mir in meinem Leben, dass es nicht immer der Fall ist, dass ich mich nicht immer wieder neu darauf fokussiere. Hey, dann lasst uns damit nicht zufrieden geben, sondern Gott einladen, an unserem Herzen dazu wirken. Ich denke, dass jeder von uns, der gerade hier ist, sehr dankbar ist dafür, dass wir einen Gott haben, der nicht fern ist, sondern nah ist. Ich bin dankbar dafür und ich weiß, ihr seid es auch. So, und lasst uns diesen Gott den Menschen bringen, die ihn wirklich brauchen oder beziehungsweise eigentlich brauchen wir ihn ja alle. Okay, ich möchte nochmal beten und dann wollen wir noch ein Lied zusammen singen, wo wir dann auch die Kollekte auch zu einsammeln. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du das aus lauter Liebe für uns getan hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen, das uns immer wieder neu lehrt, das uns immer wieder neu lehrt über deine Nähe, über deine Gegenwart. Gott, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Du schaust nicht weg, sondern du schaust genau hin. Du bist mit unseren Umständen nicht überfordert, du bist mit unserem Leben nicht überfordert, sondern du schaust drauf in voller Liebe und bist die Lösung für unser Leben. Und Jesus, ich möchte wirklich beten, dass wir, wenn wir in diese Woche gehen, dass unser Blick sich entscheidend ändert. Ich möchte beten, Jesus, Herr, dass wir lernen, so zu sehen, wie du Menschen gesehen hast. Jesus, wir wollen wirklich sehen, wie Menschen dich erkennen. Und deshalb bete ich, Jesus, dass du unsere Augen öffnest für dein Tun und dein Wirken und wie du Menschen siehst, Herr. Highlighte du uns verschiedene Menschen, Herr. Jesus, ich möchte beten, Herr, dass du uns kreative Ideen gibst, Jesus, Herr, wie wir Menschen noch besser sehen können. Danke, dass du gut bist und dass du gute Pläne hast für Hagen. Ich danke dir für die Menschen, die hier leben, in dieser Stadt, Jesus. Und ich möchte beten, Herr, dass wir als Gemeinde ein Segen für sie sein dürfen. Jesus, wir wollen mehr von dir sehen. Nicht nur in unseren Gottesdiensten, nicht nur für uns persönlich, sondern wirklich, dass du reingreifst in diese Stadt und diese Stadt segnest und sie zum Segen setzt, Herr. Danke, Jesus, dass du gut bist. Amen.